Guten Tag, lieber Bundestag. Heute stimmen wir ab zur Wahl der neuen Verfassungsrichter. Es stimmen ab namentlich die Fraktionen AfD, Werteunion, News, die Telegram-Nazi-Gruppen und die Twitter-Bots. So oder so etwa hat sich die Wahl der Verfassungsrichter vor einigen Tagen angefühlt, oder eher gesagt die Nichtwahl. Und heute erzählen wir, glaube ich, eine Geschichte von koordinierter Hetze, von Spaltung und geben vielleicht wie immer einen Ausblick auf eine düstere und postfaktische Zukunft. Aber wer sind wir? Das bin nicht nur ich, sondern das ist der liebe Phil.
Hallo.
Und der böse Jannis.
Der böse, moin.
Hat Marc bei dir auch immer so leichte Ruckler und Aussetzer?
Meinst du im Kopf oder pingtechnisch?
Sowohl als auch.
Ja.
Zu beiden wahrscheinlich ja.
Okay. Marc, guck mal, dass du ein bisschen näher an deinen Router ranrutschst.
Das ist sehr schwer möglich. Genau, fangen wir mal von vorne an, oder? Warum Richterwahlen?
Weil wir Verfassungsrichter brauchen.
Okay, auf zum nächsten Punkt. Sinn.
Nein, genauer gesagt brauchen wir gerade 3 neue Verfassungsrichter. Also wir haben 3 Stellen zum Nachbesetzen. Und ja, die wählt der Bundestag oder der Bundesrat jeweils abwechselnd. Und diesmal war der Bundestag dran.
Ja, also vorzuschlagen, glaube ich. Ne?
Ja, also zum Vorschlagen und dann wird er gewählt, ja.
Genau. Und da gab es ja einen kleinen Eclair.
Eklar.
Ich weiß, aber ich mag Eclair. Weil tatsächlich normalerweise diese Richterwahlen eigentlich ja mehr oder weniger nur Show sind. Die Leute schlagen das vor, die sind vorher alles abgestimmt. Das heißt, die Wahlen gehen im Regelfall einfach komplett durch. Das hätte auch dieses Mal so funktionieren sollen. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Der Höhepunkt war dann, dass man die Wahl aller 3 Kandidaten abgesagt hat. Während 2 der Kandidaten, sage ich mal, relativ unstrittig waren, ging es vor allem um eine Kandidatin, die bei einer der wählenden Parteien besonders unbeliebt war. Nämlich die Frau Brosius Gersdorf. Ist wäre jetzt voll witzig, Marc. Du hättest jetzt irgendeinen Namen ins Dokument schreiben können. Ich hätte ihn vorgelesen.
Ich erinnere den Namen vielleicht noch im Dokument. Genau, ich würde noch ergänzen oder anmerken, du hast gesagt, das ist so ein bisschen so eine Show. Der Begriff gefällt mir eigentlich nicht ganz. Ich finde, der Begriff langweilig passt irgendwie besser. Das ist okay. so eine 0815-Wahl. Da passiert an sich nichts Spannendes.
Genau. Eigentlich wie so eine Bundeskanzlerwahl, ne?
Genau. Was kann da schon passieren? Genau, im Vorhinein gab es natürlich ein bisschen intern natürlich nicht um die Gestreite, aber Diskussionen, weil man braucht für die Wahl dieser Richter eine 2-Drittel-Mehrheit und die GroKo hat im Gegensatz von vor 15 oder 20 Jahren keine 2-Drittel-Mehrheit. Von daher musste die GroKo sehr viel mit anderen Parteien, aka nicht der Linken und nicht der AfD, also den Grünen, ausdiskutieren, welche Kandidaten so okay sind und was man machen kann, damit man eine 2-Drittel-Mehrheit hat. Das allerdings weit im Vorhinein und das war auch so ein Standardverfahren, wenn man halt die Mehrheiten hat.
Und eigentlich war es ja eigentlich auch selbst bei der umstrittenen Kandidatin eigentlich klar, dass man die Mehrheit erreichen sollte. Sollte heißt in dem Fall, wenn alle Parteien in der Regierung auch so abgestimmt hätten, wie sie es vorhat. Nun gab es an dem Tag Ärger um die Frau Brosius Gersdorf. Netter Versuch, Janis, aber Kevin Kühnert hat damit nicht viel zu tun.
So was wert.
Die Frau ist im Voraus schon in der CDU eine sehr unliebsame Kandidatin gewesen. Das vor allem wegen, ja, die CDU nennt es politischen Aktivismus. Oder auf gut Deutsch gesagt, sie setzt sich halt für Abtreibung ein oder zumindest für eine juristische Prüfung der Entkriminalisierung der Abtreibung. Das hat Teil der CDU mal so überhaupt gar nicht geschmeckt. Was auch noch vermutet wird, was ein Argument ist, ist, dass die Frau Brosius Gersdorf einem AfD-Verbotsverfahren offen gegenübersteht. Nicht im Sinne von, dass sie ein Verbot der AfD befürwortet, aber dass sie zumindest den Antrag befürworten würde, um eine genaue, konkrete Prüfung eines Verbotsverfahrens durchführen zu können. Und tatsächlich festzustellen, ob es sich bei der AfD um eine verfassungsfeindliche und zu verbietende Partei handelt. Ja. Und die beiden Punkte haben Teile der CDU ziemlich angekotzt. Ich meine, Rechte für Frauen sind doch auch scheiße, wenn man in der CDU ist. Also aus Sicht der CDU da. Ist ja jetzt
nichts Neues. Genau, aber das waren ja an sich nicht die Kritikpunkte, die öffentlich waren, die man öffentlich mitbekommen hat auf den sozialen Medien, sondern in den sozialen Medien waren die Kritikpunkte, sie will die AfD sofort verbieten und sie will Schwangerschaftsabbrüche bis ins 11. Lebensjahr oder so ähnlich.
Halt typisch Twitter und rechten Gelaber. Und dann gab es einen ganz witzigen Zufall am Tag der Wahl. Also manchmal gibt es echt komische Zufälle.
Erzähl mal.
Zufällig ist an dem Tag einem Plagiatsjäger, der auch gerne mal die Grünen und andere linkere Parteien auf Plagiate überprüft und meldet, aufgefallen, dass in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, in ihrer Dissertation Fachdissertation. Ich weiß gar nicht gerade, ob es die Dissertation war. Oder
dürfte es gewesen sein, ja.
Die Abschlussarbeit war, Unregelmäßigkeiten aufgetaucht sind. Und zwar Passagen, die sich mit der Arbeit ihres Mannes übereinstimmen. Also klare Plagiatsvorwürfe
in dem Moment. Das ist ja komisch. Und direkt an dem Tag oder an dem Tag davor?
Ja, genau an dem Tag kam es langsam hoch und zufällig zur Unterbrechung wollte man das dann natürlich prüfen.
Mensch, das war ein krasser Zufall. Die hatte ihre Arbeit schon Ende der 90er geschrieben. Stell dir vor, es wäre einen Tag später rausgekommen.
Ja, dann hätte es ja gar nichts ausgemacht. Man könnte glatt meinen, dass das doch kein Zufall gewesen ist. Noch viel witziger ist ja, dass jetzt im Nachhinein mit dem Wissen, das wir heute haben, selbst der Plagiatsjäger, dem es ja aufgefallen ist, gesagt hat, dass er nie Plagiatsvorwürfe gemacht hat, die zumal auch sehr stark unbegründet sind, weil die Arbeit, wo sie angeblich ja plagiatiert haben soll, 2 Jahre nach ihrer Arbeit geschrieben wurde.
Ah, und das dann erst nach der Wahl rausgekommen.
Ja, blöd.
Ah, das ist ja unglücklich.
Also es ist tatsächlich unglücklich. Tatsächlich seriöse Medien oder eher linksorientierte Medien haben das ziemlich schnell bemerkt und gesagt, es ist komisch, dass da Plagiatsvorwürfe kommen zu einer Arbeit, die 2 Jahre später geschrieben wurde. Weil normalerweise heißt es dann, dass die erste Arbeit halt frei ist vom Plagiat und halt die zweite Arbeit das Plagiatsproblem hat. Aber komisch. In dem Fall hat es halt der CDU ganz gut in die Sache gepasst, weil vermutlich Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der CDU, seine Fraktion nicht ganz unter Kontrolle hatte. Noch peinlicher wäre es nämlich tatsächlich gewesen, hätten sie die Wahl durchgeführt und die wären der Wahl gescheitert.
Und davon kann man ausgehen, ansonsten hätten die Wahl nicht abgesagt.
Ja, richtig peinlich. Also stellen wir fest, der neue Bundestag kann nicht gut wählen.
Weder Verfassungsrichter noch Bundeskanzler?
Noch Bundeskanzler. Und ich würde jetzt auch mal ganz stark in Frage stellen, ob das damals wirklich, wie ja die CDU behauptet, die SPD gewesen sein muss, die Wahl vor März versaut hat. Offensichtlich hat die CDU kein Problem damit, die eigenen Kandidaten, die abgesprochen sind, ebenfalls nicht zu wählen. Also
heißt der Rumor, das so ein bisschen in der CDU?
Ja. Zwischen den sehr, sehr erzkonservativen und den deiner Werteunion und
der SPD. Menschen. So nennt man die in der CDU, die Linken.
Okay. Also ich meine, wir könnten jetzt allgemeine Diskussionen anfangen, ob das ganze Prozedere noch zielführend ist mit dem ganzen Vorschlagsrecht, auch weil das Vorschlagsrecht haben letztendlich die Union, SPD, FDP und Grün.
Geht es gerade im Bundesrat durch?
Ich überlege,
warum ist die FDP drin?
Ja, die FDP ist drin, weil das immer mal so vorgesehen war, dass... Also dieses Vorschlagsrecht. Ich erzähl du mal kurz was anderes, ich gehe nochmal kurz dem Vorschlagsrecht nach.
Okay, wir können ja schon mal durchgehen, von wem diese im Nachhinein, kann man so sagen, Lügen denn verteilt wurden. Und zwar kann man schon davon sprechen, dass es eine Kampagne war.
Definitiv.
Von rechten Akteuren. Das heißt natürlich der AfD, weil die tut natürlich alles, um irgendwelche demokratischen Wahlen zu verhindern und die Union zu spalten.
Richtig, ganz vorne.
Es gibt rechte Medien wie...
Die News zum Beispiel?
Genau, News, Apollo News. Und ich finde bei News immer noch so schlimm, dass sie News absichtlich so falsch schreiben. Das sagt sehr viel über den Leser aus.
Ich kann jetzt kurz wieder reingrätschen. Seit 2018 hat sich bei den Vorschlagsrechten für Bundesverfassungsrichter etabliert, dass pro Senat die 3-3-1-1-Regelung geht. Das heißt, die CDU und die SPD dürfen jeweils 3 Verfassungsrichter pro Senat vorschlagen, die Grüne und die FDP jeweils 1. Das gilt auch immer noch. Also die FDP dürfte theoretisch einen Richter vorschlagen, obwohl sie nicht im Bundestag vertreten sind. Linke und AfD haben gar keine Vorschlagsrechte. Und die SPD hat immer noch 3 Personen als Vorschlagsrecht, obwohl die, nicht mehr ganz so die Prozente dafür haben eigentlich.
Also, aber das Problem ist, wenn man das jetzt anders auslegen würde, dann könnte das im Zweifelsfall für den nächsten Bundestag oder auch für diesen Bundestag theoretisch auch schon bedeuten, dass die AfD auch theoretisch einen Vorschlag machen könnte.
Auf der anderen Hand sollte sowas auch demokratisch ablaufen, so schmerzhaft und ekelhaft das ist. Das Gute ist ja, die können einen Vorschlag machen, ob der durchkommt, ist ja natürlich noch eine andere Geschichte, wie man gesehen hat.
Ja, naja, wie gesagt, 2/3 Mehrheit. Muss man erstmal hinkriegen.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, zum jetzigen Zeitpunkt würde keine 2/3 Mehrheit von den AfD-Kandidaten zusammenkommen. Weil ich glaube, CDU, CSU und AfD zusammen haben keine 2/3 Mehrheit, oder?
Nee. Nein. Die müssten also plus minus 50% haben.
Ja, also müsste, wenn wer von der SPD noch mitstimmt für einen AfD-Kandidaten, von den Grünen oder von den Linken.
Ja, und wenn die CDU und die AfD einen Kandidaten aufstellen während der GroKo, dann ist die GroKo auch so ziemlich vorbei, glaube ich.
Ja. Anyway, es ist spannend und es ist natürlich erstmal zu diskutieren, ob dieses Vorschlagsrecht so überhaupt noch Sinn macht. Aber die Diskussion führt man garantiert nicht am Wahltag.
Nein, auf jeden Fall nicht.
Anyway, weil ursprünglich die CDU dann ja natürlich den sehr gütlichen Vorschlag gemacht hat und die Wahl von der Frau Gersdorf, Brosius Gersdorf zu verschieben, hat die SPD kurz gedacht und dann gesagt, nein, wir verschieben alle Kandidatenwahlen, sonst könnt ihr das sozusagen knicken, dass heute irgendwer gewählt wird. Und das hat dann auch funktioniert. Man hat also einfach alle drei Wahlen verschoben.
Ja, was dann nur das einzig Sinnvolle ist. Auch erst irgendwann im August oder September.
Ja. Jetzt kann das ein bisschen runterkochen. Einen genauen Termin
gibt es noch gar nicht, oder?
Nee, einen genauen Termin gibt es nicht. Jetzt kann das Ganze erstmal ein bisschen runterkochen. Witzig ist tatsächlich, was aktuell im Hinter- und Vordergrund passiert. Also die CDU, Teile der CDU und Teile der CSU verlangen förmlich den Vorschlag eines anderen Kandidaten. Die SPD weigert sich größtenteils von der Kandidatin abzurücken.
Fand ich tatsächlich ganz gut, dass Lars Klingbeil direkt gesagt hat, dass er an Brosius Gersdorf festhält. Davon abgesehen halt, dass solche Themen, die sie halt vertritt, tatsächlich eher zur SPD passen, aber auch, dass die SPD in diesem Moment tatsächlich die SPD das Rückgrat dafür hat.
Ja, wobei auf der anderen muss man auch ganz kurz wieder reingritschen. Politische Themen tatsächlich, wie sie sind dafür und sind der SPD nahe, haben tatsächlich im Verfassungsgericht nichts zu suchen. Richter sollen politisch unabhängig sein. Das heißt, ob ein Richter gut oder schlecht zur Partei passt, sollte keinen Ausschlag dafür geben, ob dieser Kandidat vorgeschlagen wird oder gewählt wird. Darum sollte eigentlich auch eine CDU der Wahl zustimmen, nochmal an der Stelle.
Richtig. Sonst können die gleich ihr Verständnis für Demokratie nochmal neu aufsetzen.
Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu den Reaktionen darauf. Die Frau Brosius Gersdorf hat selber gesagt, sie wäre bereit, ihre Kandidatur zurückzuziehen, weil sie das Amt nicht beschädigen möchte. Also auch sehr, sehr reife, nobele Entscheidung. Mhm. Ein Horst Seehofer hat gesagt, er findet es scheußlich, was da passiert ist und die CDU hätte die Brosius Gersdorf wählen sollen.
Warte mal, Horst?
Ja. Ja,
200.000 Seehofer.
Ja. Ja. Der hat gesagt,
Horst, das ist die grünen Seehofer.
Das ist scheußlich, was da passiert und die Wahl hätte durchgehen müssen und das geht so nicht und sie hätte gewählt werden sollen.
Geil, wenn die CDU, ich finde das so geil, wenn die CDU auch mal von der Bild irgendwie fertig gemacht wird, aber wenn die CDU von Horst Seehofer von links attackiert wird, dann sollte sich die CDU mal wirklich Gedanken machen.
Also das war der ganzen Geschichte meine größte Überraschung. Ich meine, unüberraschenderweise, die Linke hat das Ganze stark kritisiert, die Grüne hat das Ganze stark kritisiert. Von denen erwartet man das aber auch. Aber das ist dass der Horst Seehofer aus der Versenkung auftaucht und auf einmal dazu Stellung in der Art und Weise bezieht.
Stark.
Er hat sogar selber gesagt, er hätte sie gewählt. Okay.
Stark.
Ja, es ist ein Wahnsinn, was gerade abgeht. Ja.
So, was ist jetzt das Problem? Also erstmal grundsätzlich haben wir keinen katastrophales Problem, außer den Ansehensverlust des Amtes, eine Verminderung der Politik, eine Erhöhung der Politikverdrossenheit, weil die ja selbst im Bundestag nichts hinbekommen, wie sie gewählt werden. Also den ganzen Spaß, der irgendwann unsere ganze Politik untergehen lässt. Im ersten Schritt muss sich das Bundesverfassungsgericht erstmal noch keine katastrophalen Sorgen machen. Schwierig wird es nur irgendwann, wenn jetzt die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Wahlgänge nichts passiert, weil irgendwann sind die Kandidaten, die jetzt eigentlich schon lange aussteigen wollten aus dem Bundesverfassungsgericht auch nicht mehr, sind da halt auch nicht mehr da.
Ja.
Dann wird es schwierig, wenn unser Bundesverfassungsgericht nicht mehr handlungsfähig ist. Man kann gerne in die USA rübergucken, weil wir haben in der heutigen Folge noch nicht über die USA geredet. Was passiert, wenn das oberste Gericht nicht unabhängig ist und sozusagen komplett versagt?
Der Supreme Court, richtig?
Ja, sind in etwa vergleichbare Gerichte. Nicht ganz vergleichbar, aber ich glaube tatsächlich, der Supreme Court könnte eine super Revisionsinstanz sein.
Ach, die auf einmal schon.
Ja, die dürfen das.
Ja, das Bundesverfassungsgericht doch auch.
Chillig. Ach, wie schön.
Jetzt wollte ich das gerade googeln. Und statt super Revisionsinstanz google ich super Verfassungsgericht.
Ja, die sind doch eine Ebene drüber.
Okay.
Genau. Die Stelle wird aber auf jeden Fall besetzt werden, denn wenn es nicht der Bundestag tut, kann es der Bundesrat machen. Ich glaube, es gibt so eine 3-Monats-Frist und dann kann der Bundesrat einspringen. Hat, glaube ich, die Ampelregierung in der letzten Wahlperiode schlauerweise beschlossen, genau für solche Fälle. Und der Bundesrat, der wird es dann hoffentlich besser entscheiden, denn ich gehe mal davon aus, dass die CDU das nicht zu einem kompletten Dilemma machen will und das schon noch im Bundestag belassen will, oder?
Ich denke schon. Ich denke, man wird sich einigen. Ich habe leider die Befürchtung, dass die Frau Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückziehen wird. Eben auch.
Was halt tatsächlich sehr schade wäre.
Was tatsächlich sehr schade wäre. Frage ist, ob die SPD eine Kandidatin findet, die ähnlich kompetent, ähnlich gut ist dann. Und die Frage ist dann wieder, ob die Wahl dann so glatt durch. Aber wenn ich die SPD wäre, würde ich die Wahl dann so anordnen, dass man als erstes die CDU-Richter wählt, die SPD-Richterin wählt und dann die CDU-Richter.
Und dann mit Nein abstimmen bei den CDU-Richtern, oder wie?
Nein, wenn die Frau Brosius-Gersdorf in der zweiten Runde scheitern sollte, weil die CDU nicht dazu stimmt, dann würde ich auch ganz klar verweigern, die CDU-Richter zu wählen.
Ja.
Ja, würde nur Sinn machen, glaube ich. Genau. Aber es zeigt halt auch diese Macht, die die rechten Akteure, nenne ich sie mal, haben. Wir können vor der Wahl mit irgendwelche Themen erfinden und plötzlich sagt die CDU, oh, diese Themen, ja, die wählen wir doch lieber nicht.
Ja, genau. Also wir sind noch nicht bei einer offiziellen Zusammenarbeit, aber die CDU profitiert definitiv von der rechten Rhetorik und den rechten Fake News. Allein
zumindest teilweise, ja.
Allein das Hochpushen der Ausländer- und Migrationskrise, die bei weitem nicht so schlimm ist, wie die CDU die Rechten und sie hinstellen möchte.
Wobei es natürlich der CDU auch schaden kann, denn was halt die AfD vor allem vorhat, ist die CDU so in zwei zu spalten, den rechten und den linken Teil. Der rechte Teil, der gerne mit der AfD kollidieren will und sonst was, und der linke Teil, der es eben nicht tun will. Und ich glaube, diese Spaltung macht die AfD gerade ganz gut, indem sie wirklich versucht, jedes Thema, was es gibt, selbst so ein dummes, langweiliges Thema wie eine Richterwahl, so zu politisieren, dass sich die CDU entscheiden muss zwischen rechts und links und dann halt teilweise eben nach rechts geht.
Hast du vor kurzem den Artikel gesehen, dass der analysiert hat, die AfD hat doch vor einiger Zeit, oder es wurde geleakt vor einiger Zeit, das Strategiepapier sozusagen der AfD, dass die halt exakt auf diese Spaltung setzen möchten und kulturell spalten müssen. Und ich glaube, der Spiegel war es, hat jetzt vor kurzem analysiert, dass die exakt das richtig gut machen und auch okay, sehr erfolgreich
damit
sind.
Dann ist es nicht nur ein Gefühl, dann ist es die offizielle Taktik der AfD. Gut, dann weiß ich das jetzt auch, ja. Nee, funktioniert auch. Also, die Richterwahl wurde ausgesetzt. Wenn es ganz gut läuft für die AfD, tritt die Frau Brosius-Gersdorf zurück, wegen Druck, wegen Beschädigung des Ansehens und so weiter, bevor es zur zweiten Wahl kommt. Und dann haben wir zumindest teilweise ihr Ziel erreicht.
Ja. Ja. Und das müssen wir definitiv verhindern. Beziehungsweise sollte die im besten Falle die CDU, CSU verhindern. Und damit ist bedauerlicherweise das ein weiteres Stück Ansehen der Demokratie in den Händen von Jens Spahn. Unter anderem Jens Spahn.
Ja, das wird tatsächlich, Jens Spahn wird an vielen Stellen ja gerade Versagen vorgeworfen, die Maskenkrise und so weiter und so fort. Tatsächlich aus den eigenen Reihen wurde er auch kritisiert, weil anscheinend war ihm die Maskenkrise und sein eigenes Ansehen in dem Moment wichtiger. Also deswegen hat er seine eigene Fraktion nicht auf die Reihe bekommen.
Nicht mal seine Fraktionsbeiträge auf die Reihe bekommen.
Ja.
Ich glaube, 5.000 Euro musste er nachzahlen. Versehentlich. Ups, ich habe zu wenig Beitrag bezahlt.
Aber das könnte ihm tatsächlich das Genick brechen. Nicht die Maskenaffäre oder so, sondern wirklich, dass er die CDU nicht stramm auf Kurs halten kann.
Ja, ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Die hat jetzt nicht direkt damit was zu tun, aber ich finde es ganz interessant, so wie jetzt gerade mit Hinblick auf Medien und so weiter und so fort. Es gibt eine CDU-Abgeordnete, Caroline Bosbach, die hat scheinbar in ihrem Landesverband ein bisschen Parteigelder in die eigene Kasse gesteckt. Also nicht für sich selber genutzt, aber sie hat halt Parteigelder sich bar auszahlen lassen für Kosten, die sie hatte, hat da ein paar Wege umgangen. Der Mitarbeiter, der ihr sie dabei unterstützt hat, wurde halt entlassen und kriegt jedenfalls eine Anzeige. Ihr passiert nicht viel. Darüber berichten NTV, Die Zeit, WDR und Co. Witzigerweise bringt Die Welt an dem Tag einen Artikel über CDU-Urgestein Bosbach raus, wie er dem verschuldeten Parteifreund unter die Arme gegriffen hat. Der hat halt denselben Nachnamen wie sie, ist glaube ich der Vater von ihr.
Wow.
Ist natürlich, wenn man jetzt Bosbach googelt, kommt bei der Welt als erstes der Artikel mit dem Absturz von Dirk Fischer. Bei allen anderen kommt als erstes, ja, Parteigelder eingesteckt, Parteigelder mitgenommen, Schmutzkampagne, bla bla bla.
Ist wie bei Boris Johnson damals. Der hat ja auch diese Kampagne mit diesem Bus, wo dann nach Großbritannien gefahren ist, dass die EU irgendwie hunderte Millionen, Milliarden, sonst was an Geldern nimmt, die dann dem Gesundheitssystem fehlen. Und irgendwann später hatte er, also Jahre später, hat er dann eine Geschichte gebracht, dass er gerne irgendwie als Hobby irgendwie Busse bemalt, also so kleine Busse bemalt oder so. was total merkwürdig war, aber was in dem Kontext vielleicht Sinn ergeben würde, dass er versucht, mit diesem Buswort diese alte Nachrichten zu überschreiben, dass man nur noch dieses neue komische Hobby liest und nicht mehr von seiner Lügenkampagne.
Ja, du meinst die Buzzwords?
Genau, dass man versucht, diese Buzzwords zu kontrollieren und
Buzzwords vielleicht... oder Buzzwords?
Ja. Ah. Der Witz war ja gerade Buzzwords und Buzzwords.
Janis hat ihn besser gemacht. Gib einen Pluspunkt, Janis.
Yay!
Ja, ist aber ganz interessant. Mhm. Die Frage ist natürlich, ist Friedrich Merz schwach? Also nicht athletisch, wobei ich nicht davon ausgehe, dass er irgendwie pumpen geht. Das macht er, glaube ich, eher finanziell. Sondern ist Friedrich Merz politisch schwach? Er hat es schon einmal nicht hinbekommen, Bundeskanzler zu werden. Davor Jahre schon nicht, aber das war was ganz anderes. Und jetzt kriegt die Koalition es nicht auf die Reihe, so eine einfache Wahl zu machen. Was kann Friedrich Merz?
Aktienhandel.
Mhm. Okay, ja. Aber was kann Friedrich Merz politisch?
Einfluss nehmen auf Politik, aber nicht als Bundeskanzler, sondern als BlackRock-Vorstand.
Okay, den hat man ja schon bei Scholz gesagt, dass er politisch ziemlich schwach ist und gut die FDP nicht unter Kontrolle halten kann. Das ist, glaube ich, auch ziemlich schwer. Aber ja, was folgt daraus? Also denkt ihr, es gibt wirklich 4 Jahre lang GroKo oder dass die GroKo irgendwann zerbricht, weil solche Themen irgendwann dazu führen, dass es nicht mehr regierbar wird?
Ja, wenn die Koalition jetzt auch noch zerreißen würde, dann können wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal mit entweder einer schwarz-rot-grün-roten Koalition müssen wir uns dann anfreunden. Oder mit einer schwarz-blauen Koalition. Also ich denke nicht, dass die AfD irgendwie bei einer neuen Wahl danach dann über 50% der Stimmen bekommen wird. Könnte ich mir zumindest jetzt noch nicht vorstellen, aber ja, wer weiß, was kommt.
Also wenn wir die Linie weiterzeichnen, die die letzten 2-3 Monate Prozente gesammelt haben, die 4 Jahre haben die Zeit, das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Weil
die SPD bis dahin, wenn es so weitergeht mit dieser Trendverfolgung, noch aus dem Bundestag rausfliegt.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, wie die Sonntagsfragen aktuell aussehen. CDU 27, 1,5% weniger, AfD 24, über 3% mehr. SPD ist 1,5% an. Ich habe gesagt, ich gucke jetzt nur auf die vollen Prozentwerte. Grüne 0,5% abgesagt, Linke 1% zugelegt, BSW und FDP sind weiter raus.
Wir neigen uns mal wieder dem Weltuntergang zu.
Ja.
Ja.
Unser Lieblingsthema.
Wir sind noch nicht beim Ende der Folge.
Ja, aber es ist halt wirklich so, die CDU tauscht halt politische Themen gegen den Erfolg der AfD ein.
Ja.
Und nicht nur hier, sondern bei vielen Dingen.
Ja.
Sie macht bei dieser ganzen Flüchtlingsthematik mit, geht voll auf AfD-Ebene, kriegt dann auch teilweise ihre Inhalte durch. Im Gegensatz dazu hat die AfD dann 5% mehr.
Ja, weil die AfD es halt so verkaufen kann. Ah, unser Thema. Besten Dank dafür.
Ja, der größte Fail war ja so noch dieses Schuldenthema, ne? Oh, die Grünen wollen nur Schulden und kann man nicht machen und bla 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 bla. Und dann, ja, wir bauen mal eben 500 Milliarden Euro Sondervermögen auf.
Ja, die machen es aber auch, also die AfD macht es auch in dem Moment aus ihrer Sicht aber auch sehr geschickt, dass sie halt, weil die stellen jetzt Merz als den Wahlversprechenskanzler hin, wie auch immer.
Das war nicht großartig kompetent von der AfD, das hätte jeder gemacht.
Das Problem ist aber, die linken Parteien, die bauen ihren Populismus nicht so krass hoch.
Naja, die Linken haben auch ordentlich zugelegt, deswegen, so ist nicht.
Unter anderem, ja. Seitdem die ganzen Spinner oder viele Spinner von den Linken weg sind und die wirklich zwar populistisch, aber linke Politik machen, jetzt bei denen bergauf.
Genau.
Gut, aber ich glaube, das war's mit dem Thema, oder?
Ja, wir sind schon lange weg gewesen von dem Thema.
Ja, schon sehr lange.
Ja. Dann können wir doch mal zu diesen weltbewegenden News gehen, die Welt bewegen.
Sie.
Genau, damit willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist diesmal Daniel Born und es ist so ein Thema, was nicht sein muss. Und zwar
meinst du das, was er gemacht hat oder das, was daraus folgt?
Das, was er gemacht hat. Es war so, dass im Landtag von Baden-Württemberg waren 2 AfDler zur Wahl als stellvertretende parlamentarische Mitglieder des Rates. Und ja, es ist rausgekommen, dass auf einem Stimmzettel ein Hakenkreuz war. Und relativ schnell war klar, und es war der Twist at the end, dass dieses Hakenkreuz nicht von der AfD kam, sondern von entweder SPD oder den Grünen. Und ich glaube, einen Tag später hat sich dann auch der...
Ich glaube, am Tag selber schon. Ich glaube tatsächlich am selben Tag schon, ja.
Hat sich dann der Herr Born gemeldet, der Parlamentsvizepräsident ist und in der SPD-Fraktion, und hat gemeint, er hätte das gemacht. Und das ist halt sowas, was unnötig ist. Also er hat auch ein Interview in der Zeit gegeben, wo er es nochmal erklärt hat und grundsätzlich jetzt sich zusammenfassen. Und ich glaube ihm da auch, dass ihn die AfD im Moment so richtig angeekelt hat und es nicht irgendwie geplant war, sondern einfach nur aus Frustration und nicht nachgedacht. Und ja, das ist natürlich wieder so ein Thema, was dann die AfD natürlich austritt, weil sie diesmal nicht die Nazis sind. und was halt dem Ansehen des Parlaments wieder schadet. Genau.
Genau. Mein weltbewegendes News-Thema ist, Alice Weidel hört nichts, versteht nichts, hat keine Ahnung, was vorgeht. Wenn sich manche denken, das ist ja jetzt nichts Neues, beziehe ich mich auf das AfD-Sommerinterview.
ARD-Sommerinterview.
Das AfD-Sommerinterview beim ARD.
Genau.
Bei dem Alice Weidel da saß und ich habe tatsächlich zwischenzeitlich auch ein paar Mal reingeschaut. Das war ganz... schwierig, dem zu folgen. Also sie konnte tatsächlich diesmal wirklich nichts dafür. Das Zentrum für politische Schönheit hat zu einer Demonstration in der Nähe des Interviewortes aufgerufen und sie ist auch durchgeführt. Und mit Musik, Rufen und ähnliches das Interview gestört. Mein Highlight war tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr den Clip gesehen habt, wo der Interviewer, ich habe leider seinen Namen vergessen, sagt, die Frau Weidel sagt ja öfters gerne, dass sie etwas nicht versteht. Dieses Mal kann sie aber tatsächlich nichts dafür, so in dem Sinne.
Ja, und Frau absolut Weidel, grandios.
Einfach nur dazwischen
also richtig schön.
Entschuldigung.
Aber das hat sie denn in dem Moment wieder verstanden.
Ja. Aber also zugegebenermaßen es war echt ein schwieriges Interview. Es steht natürlich zur Diskussion, ob man solchen Leuten überhaupt Bühne bieten muss, also der Frau Weidel. Mit Hinblick auf die starken Wahlergebnisse, die sie aktuell haben, ist das sicherlich eine Frage, die man nicht einfach mit Nein beantworten kann, leider. Aber nichtsdestotrotz war es ein sehr unterhaltsames ARD-AfD-Sommerinterview. Genau. Janis, ich habe gehört, du magst Chips.
Ja, und der Osten bekommt keine. Aber nicht, weil es am Osten liegt tatsächlich, sondern weil Intel gesagt hat, uns fehlt das Geld und wir produzieren dort keine Chips. Und es geht dabei tatsächlich nicht um Chips zum Essen, sondern um Mikrochips, um Prozessoren. Dort wollte Intel nämlich eine Chipfabrik errichten und das Ganze, das wurde letztes Jahr, Ende letzten Jahres im Herbst, glaube ich, war das, schon auf Eis gelegt erstmal und wurde jetzt vor kurzem komplett abgeblasen. Dort kommt jetzt ein Chip-Hersteller aus Dresden hin erstmal, der zwar nicht das ganze Grundstück ausnutzt, in Anführungszeichen, beziehungsweise das, festigt wurde, wo halt die Fabrik stehen sollte, aber zumindest einen Teil davon nutzt und das halt für günstig Geld jetzt bekommt, da zwar auch Chips herstellt, aber halt nicht natürlich in dem technologischen Maße, wie es Intel gemacht hätte. Ja.
Und die produzieren...
Intel hat es verkackt und der Osten muss es mal wieder ausbaden.
Und die produzieren, also der sächsische Hersteller produziert dann auch Computerchips oder tatsächlich dann Pringles oder sowas, weil das wäre ja schon sehr witzig.
Keine Chips zum Essen. Schade. Also du kannst gerne versuchen, die zu essen. Ich rate dringend davon ab, diese Chips zu essen.
Vielleicht wäre das ja für Intel ein neuer Geschäftszweig, vielleicht wäre das erfolgreicher.
Können es versuchen. Ganz ehrlich, das ist ja richtig stark, wenn ich beim nächsten Mal beim Einkauf einfach so neben Fanny Frisch und ich weiß nicht, wie die anderen alle heißen, auch Chips von Intel,
das ist ja stark. I0. Und dann die i3, i5, i7 sind dann das Maß an Geschmack, was die haben, ne?
Ja, genau.
Okay.
Gut. Kommen wir zur Zahl des Monats.
Die Zahl des Monats. Und ich habe ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr ungefähr um diese Sommerzeit berichte ich über ein ähnliches Thema mit meiner Zahl des Monats.
Surprise, wie das nur kommt. Bist du etwa von den Grünen bezahlt?
Ja, natürlich. Oh, bitte, die soll mir Geld geben. Ich brauche Geld. 50,5 ist meine Zahl des Monats. Und wobei handelt es sich denn? Worum handelt es sich denn bei dieser Zahl? Ein Temperaturrekord in der Türkei. 50,5 Grad. Ja. Neue Temperaturrekorde sind, wie gesagt, nicht Seltenes. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch schon was mit Griechenland, wo es in Griechenland ziemlich warm war. Jetzt ist Türkei gewesen.
Ja, vor 2 Jahren war es, glaube ich, ja.
Vor 2 Jahren. Stimmt, ich glaube, wo ihr auch in Griechenland wart, ne?
Ja, ja. War schön so in dem Feuer.
ja, wo halt einfach alles anfängt zu brennen, alles heiß ist, kein Wasser da ist, die Leute leiden, man theoretisch Spiegeleier auf den Motorhauben braten kann. Ja, was erstmal ganz witzig klingt, ist echt scheiße.
Es klingt witzig für dich, wirklich.
Spiegeleier auf Autos braten klingt irgendwie cool und unhygienisch. Naja. Ja, aber es ist echt scheiße. Es wird immer heißer. Auch wenn die Leute es bei gerade aktuell wahrscheinlich wenig glauben, weil jeder deutsche Michel glaubt ja sofort, sobald im August oder Anfang, Ende Juni mal ein bisschen Regen ist und die Temperaturen in der Nacht mal auf 14 Grad runtergehen. Klimawandel gibt es ja nicht, weil es wird ja kühl. Ja, ignorieren dann, dass die Regenmengen trotzdem viel zu gering sind und wir langsam ausdörren.
Ja.
Das einzig Gute ist, dass viele der alten Leute wahrscheinlich nicht ganz so temperaturresistent sind.
Ja, aber ein regnerischer Nachmittag in Bitterfeld ist halt der Beweis gegen den Klimawandel.
Ja, leider schon.
Gut, dann freuen wir dich in einem Jahr wieder mit dem neuen Temperaturrekord, oder?
Also ich habe den Optimismus, dass ich im Oktober oder so irgendwas wieder habe, wo es übermäßig heiß für den Oktober ist.
Vielleicht nochmal Türkei.
Oder Italien. Italien hatten wir lange nicht. Ah, Italien hat dieses Jahr auch schon. Also ich hätte eigentlich theoretisch über die ganzen Fluten uns ja auch berichten können.
Wir müssen dann nur über die Länder berichten können, bei denen es keine Extremwettersituationen gibt.
Dann wäre ich schneller durch. Genau. Ja, und mit der Zahl des Monats gehen wir zum nächsten heißen Tipp des Monats. Janis, was geht so in der Musikwelt?
Tatsächlich nicht viel. Auch die Musikwelt hat so ein bisschen Sommerpause. Ich habe diesmal tatsächlich zwei Musikempfehlungen. Sind beide eigentlich relativ bekannt. Das eine durch TikTok, das andere durch generell, glaube ich, Charts. Das eine ist tatsächlich von TikTok relativ bekannt. Ich habe es zugegeben auch dadurch das erste Mal gehört. Take My Mind von The Wiz the MC und Beast and Honey, was ich ganz lustig finde, weil E-Lobby Podcast und so. Was ich derzeit rauf und runter höre, Sapphire, Ed Sheeran, höre ich derzeit rauf und runter. Und ich wollte die Musikempfehlung davon abgesehen, dass es halt sonst nur irgendwelche deepen Tracks immer sind, mal ein bisschen vom musikalischen oder vom politischen Thema wegziehen und einfach mal mitteilen, was ich zumindest derzeit so höre.
Nice.
Doch.
Ja, ich habe nice gesagt.
Ach so, ich habe nein verstanden.
Nein, ich sag niemals nein. Doch.
Okay.
Anyway, bevor unser Podcast wieder in Weltuntergangsvision endet, da wir über Klimawandel, politische Unruhen in Deutschland, politische Situation in Deutschland, wir können noch über Amerika reden und es ist Tracking Project 2025 inzwischen bei 46% steht, noch nicht mal einer Viertel Amtszeit von Trump. Aber wir wollen ja nicht jede Folge im Weltuntergang enden lassen. Ist doch viel schöner, wenn die
zweite.
Nur jede zweite. Es ist doch viel schöner, wenn die Menschen unseren Podcast hören und sich selbst Vorstellungen davon machen können, wie grausam und qualvoll unsere Welt endet. Dieses Existential Dread, das bekommt man nur, wenn man seine eigene Fantasie spielen lassen kann. Also Leute, fantasiert, wie schrecklich euer Leben werden wird.
Ganz normal.
Ja, tschüss.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Lasst ein Like da oder so.